Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Einen literarischen Bestseller auf der Theaterbühne, einen Publikumsrenner in der Oper und wichtige Stimmen der ukrainischen Literatur haben wir heute, unter anderem im Programm. Genauer? Juri Andruchowitsch beim Literarischen Herbst in Leipzig, Gaetano Donizettis Liebestrank an der Oper Stuttgart und Dörte Hansens Altes Land am Ohnsorg-Theater in Hamburg. Und damit beginnen wir auch, denn dieses kleine Theater in der Stadt zweier großer Schauspielbühnen feiert gerade ein kleines Jubiläum. Vor 10 Jahren zog das Hamburger Ohnsorg-Theater aus der Schuhschachtelbühne in ein Gründerzeithaus in der Nähe des Hauptbahnhofs, direkt gegenüber dem berühmten Schauspielhaus. Seit den Fernsehaufzeichnungen der 50er Jahre mit Henry Wahl und Heidi Kabel als niederdeutsch sprechenden Erfolgsgaranten sind Jahrzehnte vergangen. Man gibt sich jetzt inhaltlich frischer und es gibt inzwischen ein Studio fürs Kinder- und Jugendtheater und dort auch quasi zweisprachige Inszenierungen auf Platt nämlich und Hochdeutsch. Das Jubiläum wird jetzt gefeiert mit Dörte Hansens Weltbestseller »Altes Land«. Die Autorin hat den Roman selbst mit für die Bühne bearbeitet. Und Michael Lages war für uns dort.
Schon einmal war ja Altes Land vor kurzem in Hamburg zu sehen. Bei den Privattheatertagen gastierte eine szenische Version des Romans, die in der Theaterei in Herrlingen entstanden war, nicht weit von Ulm. Für die Autorin Dörte Hansen aber war schon bald nach der Veröffentlichung des Romans 2015 klar, dass der weite historische Horizont dieser Generationengeschichte aus den Obstanbaugebieten südlich der Elbe bei einer Bühnenumsetzung am besten hier gezeigt werden sollte, im Haus der niederdeutschen Ohnsorg-Tradition am heutigen Heidi-Kabel-Platz. Und zwar wünschte sich die Autorin für die Fantasien aus 7,5 Jahrzehnten seit Kriegsende dezidiert die kleine, die Studiobühne. Julia Bardoschs Inszenierung jetzt folgt sehr eng dem Text wie der Dramaturgie des Romans. Erzählt wird also immerzu, aber fast immer, wenn es tatsächlich mal szenisch wird zwischen den Figuren, wird die Sprache gewechselt und platt gesnackt.
Wofür kommt denn noch von jo Polacken? Dat hele Hus ist all voll von Flüchtling, dat Land.
Zunächst natürlich von Mutter Eckhoff, deren Altländerhof Mutter und Tochter von Kamke zugewiesen werden, von den Behörden, die in allerfrühester Nachkriegszeit Geflüchtete unterzubringen versuchten, im kaum zerstörten und immer noch wohlhabenden Umland der großen Stadt. Die Tochter aus besten Verhältnissen, mit Großgrundbesitz im fernen ehedem deutschen Osten, bleibt herrisch, auch bei Mutter Eckhoff im neuen Zuhause, ehelicht und verlässt bald auch wieder den seelisch schwer beschädigten Kriegsheimkehrer Sohn Karl, der in dieser Fassung tatsächlich auftaucht und sehr schön Akkordeon spielt. Zu Hause entsteht aber eine intensive Bindung zum Flüchtlingskind Vera. Ihrem Lebensweg folgt der Roman dann weiter bis zum Schluss. Da sind dann aber schon die nächsten Generationen mit im Spiel. Anne vor allem, die an der modisch-modernen Hamburger Schickimicki-Welt scheiternde Nichte von der nunmehr alten Vera und Annes kleiner Junge. Auch diese zwei sind auf der Flucht, beide stranden und landen im alten Bauernhof, der am Ende gerade baulich fit gemacht wird für die Zukunft. Und tatsächlich ist ja dieses Haus, ist dieser Apfelhof persönlich sozusagen Dörte Hansens eigentlicher Hauptdarsteller.
Das Haus stöhnte, aber es würde nicht sinken.
Auf Unsorgs kleiner Studiobühne lässt Katrin Reimers das Publikum quasi mittendrin sitzen, was den Sog der Fabel, besser der Fabeln, noch deutlich erhöht. Abgesehen von Musiker Florian Miro als Kriegsheimkehrer Karl, tauschen Kerstin Hilbig, Rotmarie Kröger und Christina Nordsch alle Rollen, auch die männlichen, unentwegt durch. Alter spielt da keine Rolle, Geschlecht auch nicht viel. Wie im Roman verzweigt und versteigt sich die Handlung im zweiten Teil allerdings beträchtlich. Erst in den eher belanglosen Unfug der hippen Hamburger Szene.
Sinnsucher aus der Stadt. Lob plonlos durch die Gegend und stort in Wächrüm. Und dann fingen diese verpeilten Kreativen an, ihre Backsteinruinen mit einem Schweinegeld aufzumöbeln und in den alten Ställen Keramikwerkstätten einzurichten.
Dann zu Veras letztlich in die Irre führender Sehnsucht nach dem alten Land der eigenen Vorfahren, dort wo seit Kriegsende Polen ist. Weil Hansen Spuren ohne Ende auslegt, verzetteln sich auch Stück und Inszenierung, aber letztlich halten die drei Ensemblefrauen auch diese losen Enden zusammen. Für die Ohnsorg-Tradition ist diese Arbeit mal wieder ein Aufbruch, wie mit Umzug und Studiostart vor 10 Jahren, wie vor langer Zeit davor schon einmal, als das Theater begann, klassische Stoffe in niederdeutscher Version zu zeigen. Wichtig war und blieb, dass es gerade speziell orientierten, auch betont volkstümlichen Theatern wie diesem nie gut tut, sich nur in der Nische wohnlich einzurichten. Die Welt, gerade die des Theaters, ist immer viel größer. Und die Inszenierung jetzt zum kleinen Jubiläum ist auch insofern beispielhaft.
Michael Lages über Dörte Hansens Altes Land am Ohnsorg-Theater in Hamburg. Und wer Fan ist, Hansens neuer Roman Zur See, steht auf den Bestsellerlisten weit oben und im Kino ist gerade noch Mittagsstunde als Film zu sehen. Auf der Flucht sind derzeit viele Künstlerinnen und Künstler, beispielsweise vor Russlands Krieg in der Ukraine. Mobilität und Migration ist aber grundsätzlich ein Treiber von künstlerischen Entwicklungen weltweit. Künstlerinnen und Künstler sind immer schon moderne Nomaden. Was bedeutet für sie Heimat oder Zugehörigkeit? Was entsteht aus Sehnsucht oder Trennung? Das macht gerade eine Ausstellung der Deichtorhallen in Hamburg sehr anschaulich, die in Zusammenhang mit der Jarja Art Foundation entstanden ist. Sie erzählt eine ganz andere, nicht-europäische Kunstgeschichte, so ähnlich wie das die Documenta im Sommer versucht hat. Die Jarja Biennale in der gleichnamigen Hafenstadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bietet Künstlerinnen und Künstler des globalen Südens und des ostasiatischen Raums seit je eine wichtige Plattform. Die Ausstellung trägt den Titel Der Memoiren der verstorbenen Künstlerin und Schriftstellerin Etel Adnan In the Heart of Another Country und alles andere weiß Annette Schneider.
Ein Mannshoher Berg aus Flipflops versperrt den Durchgang, als würden ihre unsichtbaren Träger, die sich andere Schuhe nicht leisten können, auf Teilhabe pochen. An einer Wand hängt eine fast 6 Meter lange, farbenprächtige Kalligraphie. Sie besteht aus hunderten bunter Schnürsenkel und prophezeit We, the people, wir, das Volk. Und ein verstörender Trickfilm thematisiert Gewalt gegen Frauen. Über 150 Objekte, Filme, Gemälde, Zeichnungen und Installationen von 61 Künstlerinnen und Künstlern umfasst die außergewöhnliche Ausstellung, die erstmals derart umfassend Einblick in die Sammlung der Jarja Foundation ermöglicht. Die KünstlerInnen kommen aus den Maghreb-Staaten, aus Südsudan, Südafrika, den Golfstaaten, Pakistan, Indien, Bangladesch, aus Afghanistan, Jamaika, Ozeanien. Ihre Biografien sind geprägt durch Aufbrüche und Umbrüche, durch freiwillige und politisch erzwungene Ortswechsel, durch das Gefühl der Heimatlosigkeit. Und so nennt Omar Khalif, Sammlungsleiter und Chefkurator der Jarja Art Foundation, seine Ausstellung In the Heart of Another Country.
Es geht um Künstler, die ihre Heimat verlassen haben, in der fremde, neue künstlerische Ausdrucksweisen und Sichtweisen entwickeln und diese verbinden mit ihrer eigenen Geschichte und der globalen Entwicklung. Viele verließen ihre Heimat, um zu studieren. Andere gingen wegen ihres Geschlechts, ihrer Sexualität oder aus politischen Gründen ins Exil. Und diese unterschiedlichen Ursachen führen zu unterschiedlichen Kunstformen.
So verbindet der pakistanische Künstler Khalim Ali in einem prachtvollen 9 Meter langen Teppich die Geschichte der Vertreibung eines alten afghanischen Bergvolks mit dem neuen kolonialen Krieg in Afghanistan in alter Webtradition. Oder die in Ozeanien geborene, vor einem Bürgerkrieg nach Australien geflüchtete Künstlerin Taloy Havini. Sie verweist in einer von der Decke hängenden großen Drahtspirale mit hunderten aufgezogener, glasierter Keramikperlen auf das Muschelgeld ihrer Heimat und damit auf Wirtschaftsformen jenseits des kapitalistischen Dollar. Die Jarja Foundation ist die wohl bedeutendste Kunststiftung der Golfregion, die geprägt ist durch autokratische Regime. In einem Bericht aus diesem Frühjahr verweist Amnesty International auf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in den Emiraten. Dass solche Länder ihr Image nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Hilfe von Kunst aufpolieren, ist nicht neu. Kann man eine solche Ausstellung also ohne weiteres zeigen? Deichtorhallenleiter Dirk Lucko meint,
Die Biennale und die Foundation und die Arbeit, dieser Aufbau einer Sammlung der Kunst, die, ich sag mal so, im Westen unterrepräsentiert ist, ist derart vorbildhaft. Es ist eine hervorragende Sammlung von Kunst, die wir hier als Privileg erleben, zeigen zu dürfen. Es ist ja keine Verbindung zur Regierung, die wir hier aufmachen, sondern es ist die Verbindung, die Brücke, die wir schlagen zu den Künstlerinnen und Kulturschaffenden und Intellektuellen.
Tatsächlich spielt die Schardscha-Stiftung eine außergewöhnliche Rolle. In der uralten Handelsstadt Schardscha bringt sie Kunst und Künstlerinnen aus der Golfregion sowie Ost- und Südostasien zusammen und bietet einen Raum der Diskussion, fördert sie durch Aufträge und Ausstellungen, entwickelt so eine vielstimmige, inklusive Kunst- und Kunstgeschichte.
Wir fördern ganz besonders dort Künstler, wo es keinerlei künstlerische Infrastruktur gibt. Künstler in unserer Region, aber auch solche, die sich nicht ohne weiteres treffen können. Zum Beispiel haben wir hier viele Künstler aus Südasien. Nur wenn man etwa aus Pakistan oder Bangladesch kommt, ist es für sie politisch unmöglich, einander zu besuchen. Und so wird Schardscha für sie zu einem intellektuellen, künstlerischen Treff- und Bezugspunkt.
Man sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, davon einen winzigen Eindruck zu erhalten, zumal sich in der labyrinthartigen Ausstellungsarchitektur immer neue kritische, verstörende und ironische Arbeiten entdecken lassen. Darunter sind auch sarkastische Abrechnungen mit der neokolonialen Politik Europas und den USA oder die wunderbaren Porträts des südsudanesischen Fotografen Richard Lokiden Wani, mit denen er uns, allen kolonialen Verheerungen seines Landes zum Trotz, ein eigenes Selbstbewusstsein entgegenhält. Wie schon die letzte Documenta, so rückt auch diese Ausstellung endlich nachdrücklich globale Macht- und Größenverhältnisse zurecht und zeigt, dass ein Großteil der Welt gut ohne Europa und die USA auskäme, denn deren eigene Geschichten, Kulturen und Künste sind unendlich reich.
Annette Schneider sah die Schardscha Collection in den Deichtorhallen in Hamburg. Gaetano Donizettis L'Elisir d'Amore, der Liebestrank, ist ein echter Publikumsrenner. Im Jahr 1832 wurde dieser Belcanto-Klassiker uraufgeführt und seither sehr oft gespielt. Die Geschichte ist einigermaßen zeitlos. Sie dreht sich um Nemorino, der in Adina verknallt ist, die aber den schmucken Soldaten Belcore bevorzugt und überhaupt von Treue nicht so viel hält. Da erscheint ein Wunderdoktor, der Mittelchen für und gegen alles hat. Nemorino greift zu einem Liebestrank, doch der ist nur Rotwein, ein Placebo also. Trotzdem findet das Paar am Ende zusammen. Frage an unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs: Warum und wie passt sowas heute in die Zeit, zum Beispiel in Stuttgart?
Na, man denkt an alternative Heilpraktiken, man denkt an den Placebo-Effekt, das wird ja immer wieder sehr heftig diskutiert. Und das Interessante an diesem Stück und in gewisser Weise auch das Moderne ist eben, dass dieser Nemorino diesen vermutlich eher schlechten Rotwein trinkt und einfach daran glaubt, dass er eine unwiderstehliche Ausstrahlung hat. Und Adina letztendlich diese Ausstrahlung auch wahrnimmt an ihm und dadurch irgendwie sie zusammenkommen. Das macht es modern und auch die Frauenfigur selber. Also das ist eine durchaus erstmal emanzipierte Frau, die sich von niemandem was sagen lässt und die auch sagt, ich nehme den einen, ich nehme den anderen, wie es mir gefällt. Das ist eine Modernität des Stücks, die in dieser Inszenierung ja eigentlich ein Stück weit noch verstärkt wird.
An der Oper in Stuttgart hat den Stoff jetzt Annika Rutkowski inszeniert, eine junge Regisseurin, die sich erstmals an einem größeren Haus vorstellt. Was hat sie aus der Story gemacht?
Sie lässt die Story intakt und holt sie in eine Gegenwart, vielleicht auch in eine Zukunft, die gar nicht so weit entfernt ist. Das Ganze spielt in einer Wüstenlandschaft, das sehen wir als Videoprojektion, also ausgedorrt ist da alles. Es gibt aber so ein paar Inselchen, wo es grün wird. Und es gibt ein Labor, ein Gewächshaus, in dem am Anfang so Pflanzensamen herumtransportiert werden. Und man sieht im zweiten Teil des Abends, dann sieht man, da ist alles grün. Also man versucht offenbar die Landschaft zu begrünen, die Pflanzen da ins Spiel zu bringen und auch die Gefühle, die sprießen buchstäblich. Es ist eine wahnsinnig genaue Personenführung. Es ist witzig, es ist an den Stellen, wo es passt, durchaus auch melancholisch und gleichsam ein Laboratorium der Gefühle und ja auch des Witzes, dass er diesem Abend über die Bühne geht.
Was die Musik natürlich mittransportiert. Die Musik ist sehr witzig und manchmal schnell, aber auch kann melancholisch sein. Wie ist das Stuttgarter Ensemble zu bewerten mit Michele Spotti am Pult?
Ganz, ganz herausragend, vor allen Dingen Claudia Muschio als Adina und Kai Kluge Nemorino. Dies ist ein kleiner Eindruck. Ja, da haben wir die beiden schon gehört. Zu erwähnen unbedingt ist der Wunderdoktor. Das ist Giulio Mastrototaro, der wirklich ein Bühnentier ist, der so fast wie ein Art Falstaff hier auftritt und diesen schlechten Rotwein verkauft, der am Ende des Stücks übrigens vom dem Laborinsassen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht sogar aufgefressen wird. Er verschwindet nämlich unter der Menschenmenge und man sieht so Kleiderfetzen herumschwingen. Musikalisch ist das auch durch Spotty, der das mit einem guten Zugriff macht und eigentlich alle Nuancen der Partitur in Szene setzt, sehr, sehr gelungen, finde ich.
Wo steht Jörn-Florian Fuchs die Inszenierung innerhalb der Programmierung der Stuttgarter Staatsoper und wie steht die derzeit überhaupt künstlerisch da?
Viktor Schoner, der Intendant, der noch nicht so lange amtierte, wenige Jahre jetzt, man muss ja eigentlich die Corona-Zeit fast schon ausnehmen, wo wenig stattfand. Mhm. Er kommt aus München, war lange an der Bayerischen Staatsoper unter Nikolaus Bachler und hat sich aus diesem Einfluss, den man am Anfang, finde ich, schon gemerkt hat, wirklich befreit. Und es sind jetzt sehr, sehr kluge Regiehandschriften, sehr viel Neues, das geboten wird. Und ich finde, dass die Stuttgarter Staatsoper auch mit dieser jetzt eher leichten und sehr publikumswirksamen Inszenierung wirklich eine sehr, sehr gute Mischung bietet und eigentlich fast so sowas wie ein Leuchtturmcharakter inzwischen hat bei den großen Operntankern im deutschsprachigen Raum.
Herzlichen Dank. Jörn-Florian Fuchs sah Gaetano Donizettis Liebestrank an der Oper in Stuttgart. Ja, schön trinken möchte man sich diese Welt gern manchmal in diesen Zeiten von Krisen, Krieg, Inflation und immer wieder medialem Overload. Der diesjährige literarische Herbst in Leipzig empfiehlt ein anderes Mittel. Weiterschreiben, weiterlesen, mit Ausrufezeichen hieß es dort. Nachdem die Leipziger Buchmesse wegen der Pandemie dreimal hintereinander abgesagt wurde, pflegt das Festival den Ruf der Bücherstadt weiter. 50 Autorinnen und Autoren waren versammelt und mit Seri Shadan und Juri Andruchowitsch auch die beiden wichtigsten Autoren der Ukraine. Die Politik war da also nicht weit, davor geht es aber in Literatur und Gespräch vor allem ums Verstehen. Gestern Abend ging das Festival zu Ende. Cornelius Wüllenkämper berichtet.
Der Begriff des Politischen war weit gefasst beim diesjährigen literarischen Herbst. Zugleich wurde sehr konkret darüber diskutiert und gelesen, welche Rolle die Literatur einnimmt in einer Zeit, die von Krisen und Konflikten geprägt ist. In der Sparte Lyrikhotel sprachen die Dichterinnen Daniela Seel und Sibylla Vritschitsch-Hausmann über das Paradigma der Unverständlichkeit. Seel bezeichnete die Unverständlichkeit als Wunder und göttliches Geschenk.
Mir erscheint es oft so, als ob das Unverständliche sein lassen zu können, dass das eine ideale Form der Verständigung wäre. Dass ich es nicht verstehen muss oder vielleicht eben gar nicht verstehen kann, auch andere nicht verstehen kann, auch mich selbst nicht verstehen kann. Aber dass das gar nicht schlimm ist. Also dass es darum geht, gut miteinander auszukommen, ob man sich jetzt versteht oder nicht. Und was bedeutet es denn, sich überhaupt zu verstehen? Das kann ja nicht Grundlage dessen sein, dass man zusammen auf dieser Welt lebt.
Die Akzeptanz des Nichtverstehens als Weg, Konflikte zu vermeiden, das war ein durchaus politischer Gedanke. Dennoch kam die Diskussion über die Unverständlichkeit natürlich nicht ohne selbige aus und führte zuweilen zu einem sehr meandernden Austausch, wobei unklar blieb, ob dies Absicht war oder Hilflosigkeit signalisierte. Verständlicher ging es jedenfalls am Samstagabend zu bei den Mutmaßungen über die Wirklichkeit. Dramatiker Wolfgang Lotz hatte in seiner unlängst erschienenen Heiligen Schrift ein Jahr seines Lebens mitgeschrieben, ein radikaler Versuch, die innere und äußere Realität möglichst vollständig und unmittelbar zu erfassen. Die Autorin Luise Meyer antwortete Lotz mit eigenen Aufzeichnungen aus ihrem Berliner Alltag.
L meint, wir hätten das mit dem Kapitalismus in der letzten WG schon von allen Seiten eigentlich ausreichend durchgekaut. Ich offenbar nicht. Andere feilen halt Speckstein oder machen Laubsägearbeiten, ich mache eben das. Bisher hat's immer eher geholfen. Und ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt mit Kapitalismuskritik ihr Geld verdient. Vielleicht ist es Zeit für eine Gewerkschaft auch auf dem Gebiet.
Mit Kapitalismuskritik Geld zu verdienen. Darin steckt auch einer der Widersprüche, denen Luise Meyer mit ihrem notierten inneren Monolog auf den Grund gehen will. Es gehe ihr beim Schreiben nicht um eine möglichst authentische Selbstauskunft, sondern vielmehr um eine Neuordnung der Wirklichkeit, um neue Assoziationen, Gedanken und Widersprüche zu entdecken.
Sich Zeit zu nehmen, eigene Beobachtungen zu machen, eigene Zusammenhänge zu setzen und das ja schon wertzuschätzen, damit, dass man sich die Zeit nimmt, das auch aufzuschreiben in dem Moment. Ich glaube, da steckt eine ganz große Utopie drin, der Welt so zu begegnen mit dieser Akzeptanz von Chaos zum Beispiel oder von Unstimmigkeit. Irgendwas steckt da für mich drin auf jeden Fall, wo ich das Gefühl habe, das sollte zum Virus werden.
Das Schreiben als Virus, die Sprache als Mittel, Chaos und Unstimmigkeit der Welt zu erfassen, das war auch als Aufruf zu verstehen, die Literatur als Instrument der Bewältigung einer krisengeschüttelten Gegenwart zu nutzen. Das wurde am Sonntagabend auch während der Lesung des Ukrainers Juri Andrukowitsch deutlich. Mittels seiner Geopoetik will Andrukowitsch historische Spuren und literarische Reichtümer seiner Heimat zu neuem Leben erwecken.
Im politischen Sinne ist das natürlich etwas, was ein Antidotum an Geopolitik mit all dem Zynismus von Geopolitik ist und eine Art Rettung von der geopolitischen Realität.
An diesem Abend wurde klar, wie genau Andrukowitsch in seinen Roman Die Entwicklung der postsowjetischen Welt bis hin zum aktuellen Angriffskrieg literarisch vorausgesagt hat. Sein aktuelles Buch Radionacht verbindet Motive der Kiewer Maidan-Proteste von 2014 mit Szenen, die an den gegenwärtigen Terror in der Ukraine erinnern. Der Leipziger Herbst stellte sowohl große Namen als auch freie Radikale der Literaturszene vor und entließ das Publikum am Sonntagabend mit der Erkenntnis, dass es die thematische und formale Vielfalt braucht, damit Literatur zum Ordnungsinstrument der widersprüchlichen Wirklichkeit wird.
Cornelius Wühlenkemper über den literarischen Herbst in Leipzig. Und jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen von Anna Kohn.
Heute hat ja das Museum Barberini in Potsdam nach dem Angriff von KlimaaktivistInnen auf ein Monet-Gemälde wieder eröffnet. Wir hatten das gestern in der Sendung schon kurz angesprochen. Das Museum Barberini war ja nur eines von vielen, in dem KlimaaktivistInnen in letzter Zeit Gemälde zum Ziel von Klebstoffaktionen oder Kartoffelbrei gemacht hatten. Heute hat sich nun Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu den Angriffen geäußert. Die Grünen-Politikerin sagte, sie habe, Zitat, sehr viel Verständnis und Respekt dafür, dass junge Menschen die Öffentlichkeit mit Protestaktionen für die Klimakatastrophe wachrütteln wollten. Man dürfe aber Kunst und Klimaschutz nicht gegeneinander ausspielen. Die Angriffe auf unersetzliche Kunstwerke führten gerade nicht zu mehr Aufmerksamkeit für die Sache, so Roth. Stattdessen werde über Schutzmaßnahmen diskutiert. Außerdem müssten die Häuser jetzt ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken, zum Schaden für Museen als offene Orte der Begegnung. Und auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer äußerte sich heute ähnlich. Allerdings sagte er, er habe null Verständnis für die Aktionen. Lederer kritisierte, die Aktionen seien eine Art Alltagssport geworden und durch mehr Sicherheitsvorkehrungen würden Ressourcen zum Beispiel für die Vermittlung fehlen. Ab heute stehen in Hongkong zwei Nachrichtenredakteure vor Gericht. Der Chefredakteur und der stellvertretende Chefredakteur der mittlerweile geschlossenen Nachrichtenwebseite Stand News sind wegen Aufwiegelung angeklagt. Sie waren im Dezember verhaftet worden. Stand News war eine der letzten Nachrichtenseiten in Hongkong, die die Regierung offen kritisiert hatte. Grundlage der Verhaftung war das sogenannte Sicherheitsgesetz, das die chinesische Regierung 2020 für die Sonderverwaltungszone beschlossen hatte. Als Sammlerin und Expertin für Fotografie war Renate Gruber anerkannt und geschätzt. Sie selber habe aber zeitlebens nie ein einziges Foto gemacht, sagte sie. Gruber ist gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Die gebürtige Kölnerin hatte mit ihrem Mann, Leo Fritz Gruber, eine mehrere tausend Werke umfassende Sammlung aufgebaut, darunter auch viele Werke von Man Ray, mit dem das Paar rund 20 Jahre befreundet war, von Cecil Beaton oder Albert Ränger-Patsch. Die Sammlung verkaufte und vermachten die Grubers später an das Museum Ludwig in Köln.
Danke, Anna Kohne. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend Berichte aus der Ukraine, Kasachstan, Südkorea oder Brasilien. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.